Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Leiter-Podcast. Ich freue mich einmal mehr, dich dabei zu haben. In einem Podcast, wo wir glauben, dass gute Leiter noch bessere Leiter werden können. Wir leben in Zeiten, wo Facebook, YouTube und Co. uns mit vielen, vielen Informationen überschwemmen, auch im geistlichen Bereich. Und die Frage ist, wie behält man da den Überblick? Was ist gut? Was hilft wirklich? Was bringt weiter? Und ich möchte in diesem und im nächsten Podcast versuchen, uns ein paar hilfreiche Merkmale zu geben, die uns helfen können, uns in dem ganzen Dschungel zurechtzufinden.
Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten.
Ja, in diesem Leiter-Podcast möchte ich über das Thema sprechen, alles YouTube oder was? Es geht darum, Merkmale von gesunder Lehre zu erkennen. In Zeiten von Corona sind wir als Leiter wirklich mit einer neuen Herausforderung konfrontiert, nämlich, dass Menschen überall auf YouTube, auf Facebook sich viele, viele Dinge, die Jungen sagen, einfach reinziehen. Und es ist ja auch verständlich, die meisten Kirchen und Ministries mussten auch auf die Digitalisierung umstellen. Und in den letzten Wochen und Monaten wurden mir viele, viele Links zugesandt. Ich bin ganz offen, wenn ich mir alles angeschaut hätte, ich hätte den ganzen Tag, die letzten Wochen und Monate, einfach nur Videos anschauen können und wäre zu einem neuen Medienbeurteilungspastor geworden. Und ich glaube nicht, dass das meine primäre Berufung ist. Es ist auch nicht mein Ziel, in diesem Podcast uns irgendwo eine Auflistung zu geben, was ist gut, was ist nicht gut, sondern wir möchten vielmehr miteinander schauen, gibt es Merkmale, die uns dabei helfen. Es gibt nämlich ohne Zweifel sehr, sehr viel Gutes. Und ich freue mich wirklich, wie Jesus es auch gesagt hat damals zu den Jüngern, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Als nämlich die Jünger kamen und sagten, hey, da erzählt jemand von Jesus, den wir gar nicht so kennen. Und Paulus sagte einmal, hey, wenn nur Jesus gepredigt wird. Das ist so etwas die einfache Variante, damit umzugehen. Doch es gibt so etwas zwei Extreme. Das eine ist, dass manche Lehren wirklich den Himmel hier auf der Erde schon versprechen. Und es ist ohne Zweifel so. Wir erleben Nöte, wir alle erleben Herausforderungen. Und wenn es einen Quickfix gibt, dass die Not und die Spannungen im Leben aufhören, hey, her damit, ich liebe das. Auf der anderen Seite sehen wir doch auch in der Bibel, dass Nöte und das Aushalten von Spannungen eben auch dazugehören und nicht nur negativ sind, sondern manche Dinge in unserem Glaubensleben auch vertiefen und festigen, wenn wir richtig damit umgehen. Dann gibt es etwas die andere Seite, ich nenne es mal die pessimistische Seite, die sehr die Leistung vielleicht des Menschen betonen oder die ganze Zeit nur erzählen, dass alles immer nur schlechter wird auf der ganzen Welt oder dass nur ein permanent leidender Christ ein guter Christ ist. Und ich glaube, da fehlt es ohne Zweifel, den Blick darauf auch zu werfen, auf die Fülle von Gott, auf die wunderbare Fülle, die wir in Jesus Christus haben dürfen. Liebe Freunde, ein freudloses Christsein ist kein biblisches Christsein. Nun, worum geht es? Es geht darum, dass wir Merkmale miteinander eben auch herausfinden, die uns auch die Bibel selbst gibt, an denen wir eine Beurteilung machen können. Und ich möchte lesen aus Epheser 4, die Verse 12 bis 16. Ihre Aufgabe ist es, und hier spricht es von Menschen mit Ämtern, die sie von Gott bekommen haben, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit, und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. In diesem Text finden wir eigentlich bereits einige der wichtigsten Merkmale eigentlich eines Orientierungs- oder Koordinatensystems, an dem wir uns orientieren können, was gut und was gesund ist. Das eine ist, es spricht über die Menschen, die Lehre oder die Inhalte vermitteln. Es spricht über die Grundlage, über den Inhalt, den Menschen vermitteln. Es spricht davon, dass eine Stabilität im Glauben erfolgen soll, gestärkt zu werden im Glauben und ganz zentral Christus besser kennenzulernen. Und dann geht es darum, dass Menschen zur Reife im Glauben kommen. Und schließlich heißt es hier in diesem Text, dass Christen sich aktiv in ihrer Gemeinde zum Aufbau des Reiches Gottes und auch ihrer Lokalgemeinde einsetzen. Ich möchte heute über die ersten beiden Punkte sprechen, und zwar über die Frage, wer darf oder wer soll überhaupt lehren? Gibt es so etwas wie eine Beglaubigung dafür? Und zweitens, worauf basiert unsere Lehre und wie gehen wir inhaltlich auch mit Dingen um? Ja, wer darf überhaupt lehren? In 1. Johannes 4, 1-2 sagt der alte Johannes: Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist Gottes durch sie redet, ob es wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in dieser Welt. Nun, wie kann man das feststellen? Welcher Geist aus einem Menschen spricht, ob es der Geist Gottes ist. Und was ich tue, ich checke immer den Background eines Lehrers oder eines Predigers. Es ist ohne Zweifel so, man findet nicht immer alles heraus. Darum geht es auch gar nicht. Und du findest übrigens fast von allen namhaften YouTubern und Facebookern, findest du Gegner und Befürworter. Glaub nicht immer alles, was andere über andere Menschen schreiben. Ich möchte dir vielmehr selbst helfen, dir ein Bild zu machen. Ich möchte dir zeigen, worauf ich achte. Das eine ist, vielleicht sehr verwunderlich, aber das erste ist, ich achte darauf, ob die Menschen selbst in einer Rechenschaftsstruktur stehen. Ich sehe das bei Paulus, ich sehe das bei Petrus. Es waren die beiden führenden Apostel der ersten Gemeinde und beide standen in einer starken Rechenschaftsstruktur. Paulus beispielsweise hat immer wieder in Antiochien rapportiert von seinem Dienst, ist auch nach Jerusalem gegangen, ebenso auch Petrus, und hat dort die Leiter der Gemeinde um ihre Einschätzung gefragt, gerade auch in Bezug auf Praxis und Inhalt ihrer Lehre. Schau, zu viele Diener Gottes sind gescheitert. Und was es braucht, ist eine gesunde Rechenschaftsstruktur, wo jeder Lehrer, jeder Pastor, jeder Verkündiger drinsteht, weil niemand von uns vor Fehlern und von einer Entgleisung gefeit ist. Wenn es David nicht war in seinem Leben, der große König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wer ist sonst davor gefeit? Und deshalb braucht jeder, der im Dienst steht, eine Rechenschaftsstruktur, wo er verantwortlich ist. Auch Menschen, die in sein Leben sprechen können. Das Zweite ist, dass Diener Gottes oder Menschen, die verkündigen, selbst in eine Gemeinde eingebettet sind. Lehrenden ohne eine Einbettung in eine lokale Gemeinde fehlt eine tiefe Überzeugung, nämlich die, dass man selbst, auch wenn man andere lehrt, ergänzungsbedürftig ist. Niemand von uns hängt direkt an Jesus, dem Haupt. Wir sind alle nicht hineingepflanzt an Jesus, das Haupt, sondern in den Leib von Jesus. Und die Bibel macht es so deutlich und klar, dass wir Menschen an unserer Seite um uns herum brauchen, die uns komplettieren, die uns ergänzen im Leben. So viele Ministries und Dienste sind gestartet worden aus Unversöhnlichkeit, aus mangelnder Belehrbarkeit. Und wenn Gott das nachher im Herzen eines Menschen nicht substanziell wirklich verändert, dann drückt diese Grundbefindlichkeit und oft auch eine Kritik an anderen, anderen Menschen und Diensten, drückt immer wieder durch. Und das wird kaum dazu helfen, dass Menschen gesund werden im Glauben. Und das Dritte ist Frucht. Frucht ist nicht das, was man nach 1-2 Jahren im Leben eines Menschen sieht. Aber die Frage, die wir uns stellen, ist, wenn wir Menschen zuhören, baut ihr Dienst gegründete, reife, stabile Christen, die folgende Merkmale haben, und zwar die Christus immer mehr lieben, die ihren Mitmenschen immer mehr lieben und die auch ihre Gemeinde immer mehr lieben und die eine Liebe entwickeln für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, und eine Passion, dass sie Jesus besser kennenlernen dürfen. Diese Merkmale müssen vorhanden sein, sonst fehlt eine Ausgewogenheit, auch biblisch gesehen. Und letztlich, das können wir vielleicht nicht immer ganz beurteilen, aber das, was die Leute verkündigen und predigen, leben sie es auch. Jesus sagte einmal, dass nur ein Mensch, der hört und tut, was Jesus gesagt hat, sein Lebenshaus auf Felsen baut. Und das möchten wir ja. Wir möchten lernen von Menschen, deren Leben selbst auf Fels gebaut sind, weil sie tun, was sie selbst erkannt haben aus der Lehre von Jesus. Das Zweite ist, ich achte darauf, ob sich eine Lehre wirklich sauber auf die Bibel gründet. Im Psalm 119, Vers 160, dort heißt es, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Also nicht ein einzelner Bibelvers nur, sondern die Summe. Und alles Recht deiner Gerechtigkeit währt ewiglich. Und in 2. Petrus 1, 20 bis 21, dort steht, keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Oder anders gesagt, keine Prophetie hat ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Und hier spricht es nicht in erster Linie von uns und von unseren Eindrücken von Gott, sondern hier spricht es davon, dass Menschen, die Autoren der Bibel, von Gott gezielt und fehlerfrei geleitet wurden, die Dinge aufzuschreiben, die wir heute in der Bibel haben. Und ich glaube, deshalb ist es gut, dass wir darauf achten. Und wie gehen wir nun mit der Bibel um? Ich möchte dazu uns einige sogenannte Auslegungsgrundsätze weitergeben. Und zwar Dinge, die uns helfen, die Bibel persönlich besser zu verstehen. Man muss nicht irgendwie ein fünfjähriges theologisches Studium gemacht haben, um die wichtigsten Grundsätze selbst zu lernen und selbst anwenden zu können. Und zwar das Erste ist, dass du den literarischen Kontext beachtest. Und zwar, das heißt, Texte in der Bibel müssen im Zusammenhang gelesen werden. Die Bibel ist kein Orakelbuch, oder wo man ein paar Bibelverse in der Not einfach mal schnell googelt oder aufschlägt und hofft, der richtige Vers finde sich einfach für den Tag. Sondern die Bibelstellen stehen alle in einem Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang, den dürfen wir nie auflösen. Oder man sagt auch, Bibelstellen dürfen nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Was heißt das? Also, wenn du fasziniert bist von einem Bibeltext, von einem Bibelvers, oder wenn jemand über einen einzelnen Bibelvers spricht, lies, was vorher steht, lies, was nachher steht. Und noch besser, lies das ganze Buch, in dem der Bibelvers drinsteht, weil dann wirst du spüren, in welchem Argument und mit welcher Aussage ist auch der Bibelvers wirklich geschrieben. Denn manche Bibelstellen machen erst, gerade zum Beispiel im 1. Johannesbrief, erst wirklich Sinn, wenn wir den gesamten Zusammenhang des Buches wirklich erkennen. Das Zweite ist, achte auf den historischen Kontext. Das heißt, es geht darum, eine gewisse Vorstellung der damaligen Kultur zu haben. Unsere Texte der Bibel sind alle, die wir haben, über 1900 Jahre alt. Das heißt, da gab es keine Flugzeuge, da gab es keine Smartphones, da gab es keine Telefone und auch die wenigsten Menschen besaßen irgendwie ein eigenes Buch. Bücher zur damaligen Zeit waren meistens sehr, sehr wohlhabenden Menschen vorbehalten. Und dazu gibt es gute historische Kommentare oder schon nur eine Studienbibel, die dir hilft, einen Text besser zu verstehen, indem sie dir den historischen Kontext aufzeigt, wie haben Menschen damals gedacht und gelebt, wird dir helfen im Verständnis der Bibel. Dann der dritte Grundsatz ist der, dass die Bibel auslegt. Wenn etwas schwierig ist zu verstehen, oder auf der anderen Seite, wenn du denkst, du hast in einem Bibelvers jetzt die tiefste, größte Offenbarung bekommen, die du je gehabt hast und die allermeisten hätten die Offenbarung nicht bekommen, dann solltest du dich sehr, sehr selbstkritisch fragen, gibt es auch andere Bibelstellen, die dasselbe aussagen? Wenn du eine etwas bessere Bibelausgabe besitzt, eine Studienbibel, eine textnahe Bibel, dann wirst du da sogenannte Verweisstellen finden. Und dann schlage die auf. Das sind Referenzen, wo ähnliche Texte, ähnliche Aussagen oder ähnliche Begebenheiten beschrieben werden. Und wenn du diese nachliest, dann bekommst du ein gutes Gespür dafür, wie der Text wirklich zu verstehen ist. Was dir auch helfen kann, nimm eine andere Bibelübersetzung. Es gibt verschiedene, die Lutherbibel, die Elberfelder Bibel, die Neues Leben Bibel, die Gute Nachricht und so weiter. Und wenn du eine andere Bibelübersetzung mal nimmst, wird es dir helfen, vielleicht mit aus einem etwas anderen Blickwinkel den Text nochmal zu verstehen. Übrigens, wenn es verschiedene Bibelübersetzungen gibt, heißt das nicht, dass die anderen einfach, dass die eine richtig ist und die anderen falsch ist, sondern das hat den Zusammenhang darin, dass manche Worte eben auch eine Breite von einer Bedeutung eben auch haben und auch manche Sätze, auch Satzkonstellationen, gerade im Urtext, nicht immer so einfach verständlich sind. Und die Übersetzer tun ihr Bestes, im Gesamtkontext dann auch der Bibel oder des Buches die entsprechende Übersetzung zu geben, wo es immer auch gewisse interpretative Anteile dabei hat. Übrigens, wenn wir die Bibel 1:1 übersetzen würden, aus dem Hebräischen oder aus dem Griechischen, wäre sie kaum für uns verständlich. Der vierte Auslegungsgrundsatz ist der, dass du das Alte Testament im Licht des Neuen Testaments lesen sollst. Das heißt, die alttestamentlichen Dinge finden ihre Erfüllung in Jesus Christus und im neuen Bund, den Jesus Christus gebracht hat. Handkehrum verstehst du viele Dinge im Neuen Testament erst, wenn du das Alte Testament auch gelesen hast. Nur ein Beispiel: Viele Dinge im Hebräerbrief machen erst Sinn und ergeben erst Sinn für uns, wenn wir wirklich den Pentateuch einmal gelesen haben, die ersten 5 Bücher Mose und mit dem ganzen Zeremonialgesetz der jüdischen Kultur eben auch vertraut sind. Dann der fünfte Auslegungsgrundsatz ist nicht ganz nur bei der Bibel, sondern hat dann auch damit zu tun, was wir erleben. Und das ist der: Interpretiere deine Erfahrungen, auch sogenannte spirituelle Erfahrungen, wirklich durch die Bibel. Wenn du Dinge erlebst oder von Dingen hörst, die nicht in der Bibel drin vorkommen, ich möchte dir sagen, sei vorsichtig. Ich meine, wir sollten nichts zum Ziel oder zu einer erstrebenswerten Erfahrung in unserem Glaubensleben machen, wenn es nicht in der Bibel beschrieben ist oder biblische Vorbilder hat. Das schützt dich vor einer Erfahrungstheologie und davor, deinen Glauben auf irgendwie menschliche Philosophien oder Sensationen eben auch zu bauen. Vielleicht hier noch ein Einschub zum Verständnis des Alten Testamentes. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenige Christen das Alte Testament wirklich gesamtheitlich gelesen haben. Und ich verstehe das auch. Da sind die langen Ahnenregister drin in der Chronik oder die Auflistung der ganzen Opfergaben der Fürsten in den Büchern Mose. Und ich verstehe, das reißt einem nicht gerade vom Hocker. Ich möchte euch ein paar Dinge aber geben, die mir geholfen haben, einen besseren Zugang zum Alten Testament zu finden und das mit auch Gewinn zu lesen. Und der erste Gedanke ist, der liest größere Passagen, also nicht nur wenige Verse, sondern wenn du das Alte Testament liest, dann liest 2, 3, 4 Kapitel wirklich am Stück. Dann kommst du vorwärts und du bleibst nicht vielleicht auch an alten Gebräuchen oder so hängen. Da darfst du auch mal Speedreading üben, wenn die ganzen Namensregister kommen, das heißt zügig drüber gehen, hänge dich nicht dort auf. Es kommen wieder Passagen, die dann sehr auch, ich sag mal, verständlich und spannend sind. Das Zweite, achte darauf, auch gerade wenn du das Alte Testament fortlaufend liest, auf die sogenannte zunehmende Offenbarung des Heilsplans Gottes. Ich möchte ein Beispiel machen. Das Opfer von Kain und Abel, da wissen wir nicht ganz genau, warum hat Gott das Opfer nicht angenommen von Kain? Warum hat ihm das von Abel gefallen? Und dann lesen wir weiter, nachher, worauf Gott achtet. Dann kommen die Zeremonialgesetze. Das heißt, die ganze der ganze Bereich, dass Gott eben auf Reinheit achtet in unserem Leben. Und wir wissen, erst im Neuen Testament haben wir dann die volle Offenbarung, dass es Gott nicht in erster Linie darum geht, dass wir äußerlich Vorschriften einhalten, sondern dass wir durch die Erneuerung unseres Herzens in der Wiedergeburt und durch die Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben in Reinheit eben auch leben können. Und so gibt es eine zunehmende Offenbarung oder beispielsweise über die Person von Jesus. Es gibt im Alten Testament diese Bibelstellen über den Engel des Herrn. Und viele Bibelausleger gehen davon aus, dass es eine Erscheinung ist des Messias von Jesus im Alten Testament. Aber erst im Neuen Testament finden wir dann die volle Offenbarung von Jesus in seiner Menschwerdung. Dann achte immer wieder auf die herrlichen Prophetien im Alten Testament. So vieles weist schon. Schon im ersten Buch Mose, in den ersten zwei Kapiteln, finden wir solche Prophetien auf Jesus hin. Und wenn du das Alte Testament liest mit dem Blickwinkel, hey, was weist auf Jesus hin, wirst du viele, viele Texte mit großem Gewinn lesen können. Und noch eine Hilfe, suche in den biblischen Geschichten die Prinzipien. Ich möchte ein Beispiel machen. Du liest beispielsweise die Geschichte von David und Goliath und sagst, wow, interessante Geschichte. Da musst du wissen, die hat sich historisch auch so zugetragen. Aber was machst du damit? Und wenn du sie dann plötzlich siehst als eine Geschichte, dass ein Prinzip drin ist, das für dein Leben relevant ist, dann wird es plötzlich interessant. Nämlich Folgendes. Auch du hast mit Goliaths in deinem Leben zu kämpfen, mit Herausforderungen, mit unüberwindbaren Dingen oder scheinbar unüberwindbaren Dingen. Du kämpfst mit gewissen Dingen im eigenen Leben, in deiner Seele, in deinen Gedanken, auch manchmal mit der Sünde in deinem Leben. Wenn du wissen darfst, hey, wer sich auf Gott verlässt, kann siegen über diese Feinde im Leben, dann bekommt diese Geschichte plötzlich für dich ein anwendbares Prinzip. Lass mich noch kurz erklären, wie ich einmal auch irregeleitet wurde. Vor einigen Jahren kam jemand auf mit dieser Lehre über den sogenannten Bibelcode. Und im Bibelcode geht es eigentlich darum, dass es in der Bibel versteckte, aussagekräftige Textkonstellationen gibt, die uns Offenbarungen geben über Zeiten, über Menschen, die wir sonst nicht gesehen hätten in der Bibel. Und ich muss ganz offen sagen, ich fand das unglaublich faszinierend. Und bei der Vertiefung der Materie merkte ich aber plötzlich, Achtung Matthias, da ist etwas drin, ein Grundgedanke, der nicht biblisch ist. Und zwar folgendes, die Bibel ist nicht ein Orakelbuch oder irgendwie ein Buch, das enigmatisch oder ich sag mal, irgendwie abgespaced, unverständlich für uns Menschen ist, dass wir dann nur durch besondere Erleuchtung verstehen können, sondern das Wesen Gottes ist es, sich zu offenbaren. Und da wurde mir plötzlich klar, hey, das geht in zwei komplett verschiedene Richtungen. Ich bin froh, hat Gott mich dann bewahrt davor, weiter auf dieser Schiene zu forschen, obwohl es sehr, sehr attraktiv getönt hat. Nun, ich möchte zum Schluss dieses ersten Teils kommen, bevor es dann im nächsten Monat weitergeht. Ich hoffe selbst, dass dir diese Lektion geholfen hat, die Bibel persönlich besser zu lesen und auch Menschen, denen du zuhörst, sie einer guten biblischen Beurteilung auch zu unterziehen. Was mein tiefer Wunsch ist, dass durch diese Dinge in erster Linie deine persönliche Beziehung zu Jesus, dein Vertrauen in ihn, sein Wort wirklich gestärkt werden kann, dass du in deinem Glauben weiterkommen kannst, reifen kannst und dass der Heilige Geist dir ein gutes Sensorium eben auch geben kann für Dinge, die koscher sind, die gut sind, die auferbauend sind, die biblisch sind und auch ein Sensorium zu bekommen, wo du vorsichtig sein sollst oder wo du vielleicht gar nicht mehr zuhören solltest. Ich hoffe, dieser Podcast war ein Segen für dich. Im nächsten Monat geht's weiter.
Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.